einigen weiß ich das. Wer von euch hat Geschwister? Okay. Und die anderen haben dann Glaubensgeschwister. Geschwister sind ein großer Segen und manchmal eine große Herausforderung, oder? Gab es bei denen, die Geschwister haben, schon mal Konflikte oder Streit? Keine Hände melden. Wir wollen uns ein solches Geschwisterpaar heute auch aus der Schrift betrachten. Und gerade im Alten Testament sehen wir, wie Gott beschreibt und häufig uns zeigt, was er uns beibringen möchte, auch durch Beispiele. Und an Jakob sehen wir, wie Veränderung stattfindet und wie Gott uns zu der Person machen kann, die ihm gefällt. Ich möchte, dass wir das ein bisschen gliedern, dass wir zuerst schauen, das ist oben drunter versteckt, verstehe die Entstehung von Konflikten. Und wir wollen einen Überblick machen über die Geschichte von Jakob und Esau. Und ich beginne in 1. Mose 25 mit den Versen 24 bis 26. Da heißt es über ihre Mutter, über Rebekka: Als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich ganz und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Wann hat der Konflikt bei ihnen begonnen? Schon bei der Geburt. Und Jakob ist hier der jüngere Zwillingsbruder von Esau und griff schon bei der Geburt nach seiner Ferse, und daher auch der Name. Jakob bedeutet einmal Fersengreifer quasi und auch Betrüger. Aber Gott hat einen besonderen Plan mit ihm. Im Vers zuvor, in Vers 23, sagte er zu Rebekka, dass sie Zwillinge haben wird und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und das nicht aufgrund von irgendwelcher Leistung. In Römer 9, in den Versen 10 bis 12 steht, nicht aber bei ihnen war es so, auch bei Rebekka, als sie von einem von unserem Vater Isaak schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren, weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott hat unterschiedliche Pläne mit uns und wir müssen lernen, mit unserer Rolle zufrieden zu sein. Bist du das? Vielleicht ist es relativ leicht, das zu sagen, ja, hier ist jetzt alles okay, aber wenn jemand anderes die Gehaltserhöhung bekommt und du nicht, oder wenn jemand all deine Freunde heiraten und du nicht, wenn andere Kinder kriegen, du nicht, wenn alle anderen gesund erscheinen, aber du bist krank, müssen lernen, dass Gott unterschiedliche Pläne hat. Und dieses war hier, der Ältere soll dem Jüngeren, die normalerweise in der Kultur war es eher andersrum, aber er sagte, ich habe einen Plan und er hat einen Plan mit deinem Leben. Selbst wenn du sagst, es läuft im Moment nicht nach meinem Plan. Läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das sehen wir jetzt gleich, dass das auch bei ihnen hier der Fall war. Die Brüder waren ganz verschieden. In Vers 27 heißt es dann, die Jungen wuchsen heran. Esau war ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und dieser Ausdruck gesittet wird auch bei Hiob gebraucht als rechtschaffen, als gerechter Mann. Ja, er lebte nach den Erwartungen, die Gott gegeben hat. Nun, Gott war hier nicht so und sagte, ich bevorzuge den einen Lebensstil vor dem anderen. Wir haben hier ganz unterschiedliche Lebensabläufe hier in der Gemeinde, ganz unterschiedliche Arbeitsplätze und Anstellungsarten. Und Gott sagt nicht, naja, die vor dem Computer sitzen, die mag ich gerne, und die auf dem Feld arbeiten, naja, die sind mir zu dreckig. Das ist nicht, was er hier sagt. Was er aber sagt, ist, egal wie wir arbeiten, als was wir arbeiten, Gott hat die Erwartung, dass wir rechtschaffen leben. Gott hat einen Maßstab, der für alle gleich ist. Und nur weil ich eine anstrengende Arbeit habe, erlaubt es mir nicht zu sagen, naja, dann darf ich auch so ein bisschen Kraftausdrücke gebrauchen. Machen meine Kollegen ja auch alles. Nein, er sagt, der Standard ist für alle gleich. Unabhängig davon, wie wir leben oder was unsere Anstellung ist. Nun, der Konflikt wurde dadurch verstärkt, dass die Eltern sich nicht einig waren und falsche Prioritäten hatten. Denn wir lesen im nächsten Vers, im Vers 28, Isaak hatte Esau lieb, denn, das ist jetzt die Begründung, Wildbret, also Wildfleisch, war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Wir hatten Vorlieben. Mama sagt, oh, ich mag den, der ist zu Hause, der ist mal so lieb und nett. Und Papa sagt, ich mag den ein bisschen wilderen Typen. Ja? Aber sie machen das fest, zumindest beim Vater wird es gesagt, am Essen. Ja? Und diese Prioritäten sind dann auf die Kinder übergegangen. Und so lesen wir dann im nächsten Abschnitt, dass Esau von der Jagd kam und nichts bekommen hatte, nichts erjagt hatte und dann sagte, hey, Jakob, du hast hier gerade was gekocht, kann ich mal was haben? Ich habe so einen Hunger. Und er sagt, ja, gebe ich dir, aber nur, wenn du mir das Erstgeburtsrecht verkaufst. Und im letzten Vers, in Vers 34, heißt es dann, Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Er aß und trank, stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Heißt, ihm war so drauf an, Hauptsache, ich habe jetzt was zu essen. Und er verachtet dafür, das ist das Wort, das Gott gebraucht, er verachtet die geistlichen Dinge. Und Gott sagt, da ist ein Problem. Es ist nicht ein Problem, dass wir auch mal ab und an essen wollen. Aber wenn uns das so wichtig ist, dass wir sagen, ich schaue nur noch auf die Uhr, wann ist der endlich fertig, wann gibt es Mittagessen, dann haben wir ein Problem. Und das ist, was Esau hier gemacht hat. Konflikte entstehen meist dann, wenn uns andere Dinge wichtiger sind als Gottes Wille. Das war bei Esau der Fall. Ihm ging es mehr um das Essen als um das, was Gott bewirken will. Und in Jakobus 4 ist genau diese Verbindung gezogen. Er sagte, woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet, neidet, könnt nichts erlangen. Ihr streitet, führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt trotzdem nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Konflikte kommen daher, wenn uns andere Dinge wichtiger sind als Gottes Wille. Wenn es mir darum geht, ist egal, was Gott möchte, Hauptsache, ich habe pünktlich mein Essen. Hauptsache, ich bekomme diese Anstellung. Hauptsache, mein Team gewinnt. Hauptsache, irgendetwas anders als Gottes Wille. Er sagt, dann gibt es immer Streit. Weil dann versuchen wir nicht gemeinsam Gottes Willen zu folgen, sondern dann geht es darum, was bekomme ich? Ja? Und sobald du zwei Personen hast, die sagen, Hauptsache ich bekomme, gibt es Streit. Weil wir uns nicht einigen können, wessen Wille jetzt ist. Aber wenn wir uns alle unterordnen und sagen, Gott, dein Wille geschehe, dein Name werde verherrlicht, du sollst geehrt werden, dann ist es nicht mehr der Konflikt, sondern dann folge ich des Herrn Führung. Und das ist, was er von uns möchte. Und wir verstehen, Konflikte entstehen daraus, wenn uns andere Dinge wichtiger sind als Gottes Wille. Und wir sollen dann auch zweitens bedenken die Folgen der Konflikte. Bedenke, wohin das führt. Und wenn du auf der ersten Seite geschaut hast, diese ganze Geschichte geht von 1. Mose 25 bis 35. Wir werden nicht den ganzen Text lesen, ich werde ein paar Aspekte davon herausnehmen. Aber wir sehen, ungelöste Konflikte sind eine Wurzel der Bitterkeit, die sich ausbreitet. Wenn das nicht geklärt wird, dann brodelt das in uns und das verbreitet sich immer weiter. In Hebräer 12 heißt es, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsproßt, euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Du sollst dem Frieden mit anderen Menschen, mit deinen Nachbarn, mit der Familie, mit den Kollegen nachjagen, wie Esau das bei der Jagd gemacht hat. Also nicht nur, hey, können wir uns wieder vertragen? Nee, na gut, dann lasse ich's. Das ist nicht nachjagen. Das ist, ich habe es einmal probiert und hat nicht funktioniert. Dann sagte, du sollst dieses Verfolgen mit ganzer Hingabe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann leidet ihr an Gottes Gnade Mangel. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nicht, naja, es hat nicht funktioniert, sondern Gottes Gnade, was er mir alles vergeben hat, ich habe das nicht genug realisiert. Nicht, Gott hat mir nicht genug gegeben, sondern ich habe es nicht genug in Anspruch genommen. Man sagt, ich möchte dieses herstellen, aber du sollst das verfolgen, es soll dir wichtig sein. Sonst werden viele verunreinigt. Und das wird konkret in Bezug genommen auf Jakob und Esau. Denn, schau mal, hier sind die nächsten beiden Verse. Wir hatten eben Hebräer 12, 14 und 15. Hier ist Verse 16 und 17. Dass nicht jemand von euch an, Gottes Gnade Mangel leidet, wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen suchte. Genau das, was beschrieben wird, dass es diese Konflikte gibt, dass an Gottes Gnade Mangel herrscht, ist bei Esau aufgetreten. Und er hatte diese Entscheidung getroffen und die hatte dann eben auch Konsequenzen. Aber warum fand er hier keinen Raum zur Buße? Wenn ich zurückgehe zu 1. Mose, da heißt es dann in Kapitel 27, da ist dann, wo sie diesen Dialog miteinander hatten, und dann auch der Segen übergeht vom Vater auf, er will eigentlich Esau segnen, aber Jakob nimmt ihm das weg. Und dann sagte Esau in Vers 38 zu seinem Vater, hast du nur diesen einen Segen, mein Vater, mit dem er gerade seinen Bruder Jakob gesegnet hatte. Segne mich auch mich, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Dies hier, mit Tränen eifrig suchte, ist auf 1. Mose 27, 38 bezogen. Warum fand er keinen Raum? Denn er bereute die Folgen, nicht sein Verhalten. Er trauerte darüber und zu sagen, ich habe das Erstgeburtsrecht, ich habe den Segen verloren und das finde ich schade. Und ich wünschte, ich würde dieses wiederkriegen. Und ich sage, Papa, bitte, hast du nicht auch einen Segen für mich? Ich möchte Segen haben. Ich möchte mehr haben. Ich möchte etwas für mich haben von diesem Segen. Er hätte Raum zur Buße gehabt. Wenn die Buße wäre, ich habe verkehrt gehandelt. Gott, ich brauche deine Vergebung. Ich will es in Ordnung bringen. Ich will meine Schuld bekennen. Aber ihm ging es nicht um seine Schuld, ihm ging es nur darum zu haben. Und Gott ist keine Maschine, die wir manipulieren können. Es ist nicht Gott, wenn ich lange genug darum bitte, dann gibst du mir, was ich möchte. Sondern Gott, du weißt besser als ich. Und ich vertraue dir, dass auch die schwierigen Umstände, die manchmal in unserem Leben passieren, die in der Welt stattfinden, Gott, dass du sie gebrauchst zu unserem Wohl und zu deiner Ehre. Aber auch Jakobs Verhalten hatte Folgen. Er musste fliehen. Und wir haben das vorhin in unserer Bibellese in 1. Mose 28 gelesen, wo er dann von seinen Eltern fortgeschickt wurde nach Haran, um dort dann auch zu heiraten und erstmal, dass sich alle wieder beruhigen können. Er musste fliehen, weil sein Vater seinen Bruder segnen wollte und seine Mutter ihn angeleitet hat zu sagen, nee, du musst den Segen bekommen und tue so, als wenn du er bist und du kannst die Geschichte in 1. Mose 27 nachlesen. Aber hier ist, wo wir aufpassen müssen. Jakob war der Segen seines irdischen Vaters wichtiger als der Segen seines himmlischen Vaters. Wie weiß ich das? Er wollte unbedingt den irdischen Segen von seinem Vater haben und er war bereit, dafür zu lügen und zu betrügen, damit er diesen Segen bekommt. Es ist nicht Gottes Wille, wenn ich lügen muss, damit ich etwas bekomme, selbst wenn das an sich nicht verkehrt ist. Aber wenn ich dafür verkehrt handle, dann ist das verkehrt, dann ist es nicht Gottes Wille. Oder so formuliert, es versteckt sich da wieder, wenn uns etwas so wichtig ist, dass wir bereit sind, dafür zu sündigen, ist uns das zum Götzen geworden. Ernährung und gesunde Ernährung ist was Gutes. Aber wenn es uns so wichtig geworden ist, dass ich all meine Zeit darin investiere, dass ich keine Zeit mehr habe, Gottes Wort zu lesen und Gemeinschaft mit anderen Geschwistern zu haben, dann wird es zum Götzen. Bewegung, Sport ist was Gutes. Aber wenn ich deswegen nicht mehr zum Gottesdienst kommen kann, weil immer Sonntagmorgens Wettkämpfe sind, dann ist es zum Götzen geworden. Das war es in meinem Leben. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen und habe gesagt, nein Gott, du bist wichtiger als das, was vergänglich ist. Und das ist, wo ich in meinem Leben zurückblicken kann und sagen kann, da hat wirklich Gott Wachstum geschenkt und Veränderung geschenkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, gesagt habe, Gott, ich will dich an erste Stelle setzen. Und wenn während einem Gottesdienst irgendwelche Sportveranstaltungen sind, ich werde die nicht mehr machen. Und ich hatte das daraus erkannt, zu sagen, ich hatte einen Wettkampf gehabt, einen wichtigen Wettkampf gehabt und hatte den gewonnen. Hab mich gefreut. Und dann hieß es am nächsten Tag, okay, mach dich wieder bereit, nächste Trainingseinheit. Und ich dachte so, ist das alles? Du hast gerade deutsche Meisterschaft gewonnen und es interessiert keinen Menschen. Ist das, wofür ich leben will? Und das ist genau, was die Bibel beschreibt. All die Ehrung dieser Welt, die sind so vergänglich. Egal, ob es bei der Arbeit ist, in der Musik ist, beim Sport ist, in der Kunst, in der Kultur, egal wo. Du kriegst vielleicht eine Runde Applaus, kriegst vielleicht auch eine hohe Zahlung, aber es macht dich nie glücklich. Und Gott sagt, Zufriedenheit finden wir nur in ihm. Und wenn etwas anderes diesen Platz einnimmt, selbst wenn es an sich gut ist, wenn es den Platz von Gott einnimmt, ist es nicht mehr gut, sondern es ist Sünde. Das Wohlwollen der Eltern ist etwas Gutes. Aber wo Jakob hier so manipuliert, dann ist es nicht mehr gut. Und in Matthäus 10, Vers 37 und 38 sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wir sollen ihm vertrauen und ihm folgen. Nun, Jakob geht also zu seinem Vater und behauptet, Esau zu sein. Hat sich dafür extra von seiner Mutter etwas verkleidet und Esaus Kleidung angezogen, weil sein Augenlicht von seinem Vater war nicht mehr so gut und hat er dann nicht erkannt. Aber trotzdem war der skeptisch gewesen. Ich lese kurz in 1. Mose 27, in den Versen 22 bis 24. Da heißt es, Jakob trat zu seinem Vater Isaak heran und dieser betastete ihn und sagte, ist hier komisch, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren wie die Hände seines Bruders Esau. Da segnete er ihn und er sagte, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er aber sagte, ich bin es. Durch diese ganze Situation hindurch, Jakob hatte einmal nicht die Wahrheit gesagt und es wird immer offensichtlicher und immer direkter. Er muss immer mehr lügen, immer offener lügen. Und wenn man einmal anfängt, von der Wahrheit abzuweichen, weicht man meistens immer weiter ab. Wenn du einmal anfängst zu sagen, naja, ich mache da einen Kompromiss und sag, naja, ganz richtig weiß ich ist das nicht, aber so schlimm ist es auch nicht und was denken sonst alle anderen Leute von mir, kriegt ja keiner mit, stört ja sonst keinen, ich mache dieses. Jakob hatte dieses gemacht, na gut, Mama möchte das und ich soll ja auch meine Eltern ehren, also okay, ich tue mal so, als wenn ich Esau bin. Aber dann fragt Papa direkt nach. Und die Konsequenzen werden immer mehr zu dem Endeffekt, was wir schon gesagt haben, dass er nachher fliehen muss. Aber Gott lässt nicht zu, dass wir in der Sünde bleiben. In 4. Mose 32 heißt es, wenn ihr aber nicht so handelt, siehe, dann habt ihr gegen den Herrn gesündigt und ihr sollt erkennen, dass eure Sünde euch finden wird. Gerade das ist, was die meisten Leute heutzutage nicht glauben. Denken, ich komme damit durch. Ich weiß, andere wurden dabei erwischt, aber mir wird nichts passieren. Und selbst wenn was passiert, so schlimm wird es schon nicht sein. Aber das ist, was Gott sagt. Er sagt, eure Sünde wird euch finden. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Zum Glück endet der Vers nicht da, sondern sagt, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus. Er will uns nicht nur aufzeigen, es gibt ein Problem, sondern auch aufzeigen, es gibt eine Lösung. Aber da sind wir bei Jakob noch nicht ganz. Denn bei ihm geht es so weiter, dass sobald er dann diesen Segen bekommen hat von seinem Vater, den Raum verlässt, kommt Esau von der Jagd zurück. In Vers 30 kommt er zurück und kommt dann auch in den Raum. Und ich lese Vers 33, da hat der Vater nachgefragt, okay, wer bist du jetzt? Ich habe doch gerade schon gegessen. Was ist das jetzt? Und da heißt es, Vers 33, da erschrak Isaak, das ist der Vater, mit großem Schrecken über alle Maßen und sagte, ja, wer war denn der, der ein Wildbret erjagt und mir gebracht hat, dass ich von allem gegessen habe, bevor du kamst und ich ihn gesegnet habe? Er wird auch gesegnet bleiben. Er erkennt dieses, er erkennt es mit Schrecken und sagt, was ist hier passiert? Dennoch behält Jakob den Segen. Stellt sich also die Frage, lohnt sich Betrug? Er behielt den Segen. Betrug bringt kurzfristige Vorteile, aber langfristigen Schaden. Und das ist genau, warum wir manchmal denken, hey, aber die anderen kommen damit durch, weil ich sehe nur bis jetzt, ich sehe nur einen kurzen Moment, ich sehe nicht, was das alles an einem Schwanz von Folgen mit sich bringt. Ich habe es mal so formuliert, Jakob bekam, was er wollte, aber er verlor, was Gott wollte. Er bekam den irdischen Segen, aber er verlor die Gemeinschaft mit Gott, er verlor die Beziehung zu Gott und er verlor Gottes Segen, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Durch die Manipulation, er hat seinen Weg bekommen, aber er ist von Gottes Weg abgewichen. Und das mag einen kurzfristigen Vorteil bringen. Das mag dazu führen, dass du eine Gehaltserhöhung bekommst. Das mag dazu führen, dass du eine bessere Note bekommst. Aber du wirst niemals damit glücklich sein. Dein Gewissen wird sich rühren und Gott wird dich nicht erfolgreich sündigen lassen auf Dauer. Aber wie häufig betrügen wir uns selber und meinen, materieller Besitz macht uns glücklich. Ich brauche unbedingt diese Dinge. Was ist bei Jakob draus gekommen? Jetzt hatte er das Erstgeburtsrecht, jetzt hatte er den Segen. Was sollte das eigentlich bedeuten? Er bekommt den doppelten Anteil von dem Gut und Habe seines Vaters. Aber was ist passiert? Er musste ohne alles das Land verlassen, damit sein Bruder ihn nicht umbringt. Er hatte nichts von dem, was er jetzt so manipulativ versucht hat zu bekommen. Er musste alles hinter sich lassen und zurück nach Haran gehen. Und auf dem Weg geschieht das, was wir vorhin in der Bibellese gelesen haben, in 1. Mose 28, mit der Leiter, die wir dann veranschaulicht bekommen haben. Ja, aber mit der Himmelsleiter, wo Gott dann sagt, hey, du musst jetzt weg. Und eigentlich, du hast es dir selber zuzuschreiben. Aber ich bin noch nicht durch mit dir. Und egal, wie weit du im Moment denkst, ich bin so weit weg vom Herrn. Oder ich spüre nicht seine Nähe. Gott ist immer noch da und er ist noch nicht fertig. Und das ist, was er hier auch zu Jakob sagt. Jakob, du gehst jetzt, du musst diesen Weg jetzt erstmal gehen, aber ich werde dich zurückbringen. Mein Segen, meine Verheißung sind nicht zum Ende gekommen, obwohl du gesündigt hast. Du kannst dich nie so weit von Gottes Gnade entfernen, dass er dich nicht zurückholen kann. Aber manchmal muss Gott uns laufen lassen, bis wir erkennen, dass wir seine Gnade brauchen. Ein bekanntes Beispiel davon ist John Newton. John Newton hat ein ziemlich wildes Leben geführt und hat damals in England zur Zeit der Sklaverei auch selber Sklavenschiffe als Kapitän geleitet. Und er war so weit ab, er war so verwildert, dass selbst die ganze Mannschaft vor ihm Angst hatte. Aber eines Tages sind sie in einen Sturm gekommen. Und er hat gesagt, Gott, wenn du mich hier rettest, ich will mein Leben ändern. Und Gott hat ihn gerettet und über viele Umwege, ich muss das kürzen, ist er zum Glauben gekommen. Und er hat später über diese Erfahrung ein Lied geschrieben, das wir am Ende, wenn wir noch Zeit haben, noch singen wollen. O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren, ganz und gar. Ich habe andere Leute versklavt, ich habe andere Leute umgebracht. Und Gott, du hast mich nicht verworfen, du hast mich nicht im Sturm umkommen lassen, sondern du hast mich zurückgerufen. Und jetzt bin ich hier und jetzt bin ich Pastor und jetzt verkündige ich anderen. Gnade ist da für dich. Gnade ist da für jeden. Unabhängig davon, wie wir vorher gelebt haben. Was passiert weiter mit Jakob? Nun, er kommt in Haran an und es scheint erstmal gut zu gehen. Kommt zum Brunnen, das Erste, was er sieht, ist Rahel. Verliebt sich in sie und dient dann für sie, schlägt von sich aus vor, zu sagen, ich diene für sie 7 Jahre. Alles scheint für ihn zu laufen und dann erinnert er seinen zukünftigen Schwiegervater und sagt, hey, die 7 Jahre sind jetzt rum, Zeit für die Hochzeit. Und das, davon lesen wir in 1. Mose 29, dann ab Vers 21. Jakob sagte zu Laban, gib mir nun meine Frau. Meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe, dass ich heirate. Da versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm. Und er ging zu ihr ein. Und Laban gab ihr seiner Tochter Lea seine Magd Silpa als Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Da sagte Jakob zu Laban, was hast du mir da angetan? Habe ich nicht für Rahel bei dir gedient? Warum hast du mich betrogen? Warum hast du mir das angetan, was ich anderen angetan habe? Wir ernten, was wir gesät haben. Nun muss er noch weitere 7 Jahre dienen. Und die Frau, die er liebt, die Rahel, die macht ihm nachher die meisten Probleme. Wenn du ins nächste Kapitel schaust, in Kapitel 30, da heißt es, und als Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob, gib mir Kinder und wenn nicht, dann sterbe ich. Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel und er sagte, bin ich an Gottes Stelle bei dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Er sagte, ich kann doch auch nichts dafür. Wenn Gott das nicht gewährt, ich kann das nicht machen. Doch nicht nur das, hat da Probleme, dann muss er auch noch für die Herden 6 weitere Jahre dienen, insgesamt 20 Jahre. Frage. Hätte Jakob seinen Bruder betrogen, wenn er gewusst hätte, als Ergebnis muss ich 20 Jahre Laban dienen, habe im Endeffekt 4 Frauen, die sich ständig untereinander streiten und dann 6 Jahre für irgendeine Herde, damit ich irgendwas dabei rauskomme und überleben kann. Und es steht nicht drin, weil das ist ein was wäre, wenn, aber ich vermute eher nein. Und wir müssen bedenken, die Kosten einer Entscheidung beinhaltet auch die Folgen für die Familie. Die Kosten sind nicht nur, was kostet es mich jetzt? Es ist nicht nur der Preis, der auf dem Preisschild im Laden steht. Der Preis ist nicht nur, ich kaufe mir dieses Musikinstrument, das ist ja ganz gut, aber wenn dieses bei mir zum Götzen wird, dann ist es nicht nur, wie teuer war dieses Instrument, sondern was sind die Folgen, wenn mir das wichtiger wird als Gott? Das hat Jakob nicht mit einkalkuliert. Was sind die Auswirkungen meiner Entscheidung? Wir haben gesehen, die Konflikte entstehen, wenn uns etwas anderes wichtiger ist als Gott. Wir sehen hier, dass es Kosten für diese Konflikte gibt. Aber jetzt wollen wir auch noch drittens sehen, lass Gott deine Konflikte lösen. In Kapitel 31, in Vers 3, spricht der Herr zu Jakob und sagt, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Und Jakob tut das auch, aber zuerst auf die gewohnte Weise. Nämlich, wenn du hier schaust in Vers 20 und 21, ich habe gesagt, ich kann das nur zusammenfassen, Da heißt es in Vers 20 in 1. Mose 31, Jakob täuschte Laban, den Aramäer, weil er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er floh, er und alles, was er hatte, und er machte sich auf und setzte über den Strom und richtete sein Gesicht auf das Gebirge Gilead. Er sagt, okay, Gott möchte das von mir, aber ich werde das den Leuten nicht sagen, ich werde das Laban nicht sagen. Wer weiß, was er dann daraus macht? Wer weiß, womit er mich als nächstes aufhalten will? Und er täuscht, aber ohne Erfolg. Er wird von Laban eingeholt und konfrontiert. Und das ist auch hier in 31, ab Vers 24, da heißt es, oder in Vers 23 noch, dass Laban ihm nachjagt und ihn auf dem Gebirge Gilead einholt. Dann heißt es, Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, nimm dich in Acht, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Und Laban erreichte Jakob, als Jakob sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen hatte. Und auch Laban schlug es mit seinen Brüdern auf dem Gebirge Gilead auf. Und Laban sagte zu Jakob, was hast du getan, dass du mich getäuscht und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich getäuscht und hast es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich ja begleitet mit Freuden und Gesängen, mit Tamburin und Zittern. Du hast mich nicht mal meine Söhne und meine Töchter küssen lassen. Nun, du hast töricht gehandelt. Es stünde in der Macht meiner Hand, übel mit euch zu verfahren. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt, nimm dich in Acht, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Nur weil Gott zu mir geredet hat, bestrafe ich dich jetzt nicht. Ich würde das sonst tun. Also mit diesem Manipulieren, versuchen heimlich das zu machen, das funktioniert auch nicht. Und dann fällt ihm auch auf dem Weg ein, ich gehe ja zurück und da wartet ja noch jemand auf mich. Und der war letztes Mal, wo wir uns gesehen haben, nicht gerade glücklich mit mir. Mein Bruder Esau. Und er schickt dann Geschenke vorweg, um zu versuchen, sich mit ihm zu versöhnen. Und dann schickt er die Knechte hin und die sagen, ja, wir haben die Botschaft ausgerichtet, er kommt. Mit 400 Leuten. Und kannst du nachlesen in Kapitel 32, Verse 7 bis 9, er fürchtet sich dann und wieder bringt Geschenke und versucht, ihn zu versöhnen. Ja, also er erkennt hier, okay, ich muss umkehren, ich muss zurück in dieses Land. Und dann strebt er demütig nach Versöhnung. Ich hatte eben schon erwähnt, in 1. Mose 32, in Vers 4, schickt er dann nach zu Esau. Und er sagt seinen Knechten, Vers 5, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten, bin bis jetzt geblieben und ich habe all dieses und möchte Gunst finden, Vers 6, vor deinen Augen. Er sagt nicht mehr, aber ich bin der mit dem Segen, ich bin der mit dem Erstgeburtsrecht, sondern er sagt, ich bin dein Knecht. Er demütigt sich vor seinem Bruder, den er vorher betrogen hatte. Aber in der Nacht geschieht dann die wirkliche Veränderung, die mit der Namensänderung veranschaulicht wird. In 1. Mose 32, ab Vers 25, da heißt es, Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis in die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagt er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Jakob aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Er hat mit Gott gerungen und auf Gottes Segen bestanden. Und Gott hat ihn gesegnet und seine Seele bewahrt. Was ist hier mit Jakob passiert? Hatte diese dieses Verlangen, ich will unbedingt diesen irdischen Segen haben. Aber auf die Art und Weise, wie er das gewinnen wollte, hat er ihn im Endeffekt verloren. Aber nun ist er umgekehrt. Und, achso, das hatte ich ihm schon, der Betrüger kommt nicht durch, sondern Gott dringt zum Betrüger durch. Jakob ist nicht mit seiner ganzen Manipulation durchgekommen, sondern Gott ist zu ihm hingekommen. Und Gott hat ihn verändert und ihn angesprochen. Gottes Ziel ist unsere Umkehr, so heißt es in Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Gottes Absicht mit seiner Geduld, mit seiner Barmherzigkeit, auch über die 20 Jahre, die Jakob dann im heutigen Syrien war, hat Gott gebraucht, um ihn zur Umkehr zu bewegen. Und in dem Sinne hat Gott dann auch, wie es in Römer 9,13 heißt, Jakob geliebt, aber Esau gehasst. Wie? Gottes Liebe zeigt sich nicht darin, dass uns nichts passiert, sondern dass Gott uns nicht ins Verderben laufen lässt. Was ist mit Esau passiert? Der ist in der Gegend, wo er groß geworden ist, geblieben. Und als Jakob dann kommt, sagt er, du brauchst mir eigentlich von diesen ganzen Geschenken nicht zu geben. Ich habe selber genug. Er hatte eigentlich das ruhigere Leben. Aber Gott hat ihn seinen Weg gehen lassen, ohne Umkehr zum Herrn. Jakob hat erstmal den Segen bekommen, den er haben wollte, aber ist nie zur Ruhe gekommen. Und er hat die 20 Jahre mehr oder weniger als Knecht gearbeitet. Vielleicht siehst du dich im Moment so und sagst, hey, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin der Knecht meiner Arbeit. Oder in der Familie werde ich ausgenutzt. Aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Und Gott wirkt an Jakob und er dringt zu ihm durch und sagt, Schluss mit dem ganzen Manipulieren. Du kommst Angesicht zu mir und ich mache dich neu. Du bist nicht mehr Jakob, der Betrüger, sondern du bist Israel, der mit Gott gekämpft hat und von ihm verändert worden ist. Du nennst dann selber diese Stätte Phnuel, was bedeutet im Angesichte Gottes. Du bist Gott begegnet. Und im nächsten Kapitel sehen wir dann, wie er sich versöhnt mit seinem Bruder und ins verheißene Land zurückkehren kann. Und dort lesen wir dann im letzten Vers von Kapitel 33 zum ersten Mal, dass er ein Altar wieder baut. Und er nennt ihn Gott, der Gott Israels. Wenn du vorhin bei der Bibellese dich noch erinnern kannst und aufmerksam zugehört hast, da war dann die Rede davon, du bist der Gott Abrahams und Isaaks. Und wenn du mich recht leitest und wenn ich wieder zurückkommen kann, dann sollst du auch mein Gott sein. Jetzt ist er zurück und er nennt den Altar Gott, der Gott Israels. Und Israel ist jetzt sein Name. Es ist nicht mehr, du bist der Gott meiner Väter, sondern du bist mein Gott. Ist er dein Gott? Oder ist es nur der Gott von deinen Eltern? Oder der Gott der Gemeinde? Oder der Gott, von dem ich mal gehört habe? Oder ich bin ihm begegnet, er ist mein Gott. Und egal wie ich vorher gelebt habe, ich bin zu ihm gekommen und er hat mir meine Schuld vergeben. Er hat aus einem Jakob ein Israel gemacht. Er hat aus einem Sünder ein begnadigtes Kind Gottes gemacht. Aber auch dann dauert es noch eine Weile, denn erst in Kapitel 35 kehrt er dann wirklich nach Bethel zurück und Gott sagt ihm, lass die Götzen hinter dir, lass die Sünden hinter dir. Er begräbt sie und Gott erneuert seinen Bund. Ich möchte mit diesem enden. Gott gewährt uns ein neues Leben und er erneuert uns den Rest unseres Lebens. Er hat Jakob vergeben. Er hat gesagt, du begegnest Gott und er macht dich zu einem neuen Menschen, er gibt dir einen neuen Namen. Aber dann sagt er, okay Jakob, was ist mit deinen Götzen? Die müssen weg. Was ist mit deinem Bruder? Du musst dich versöhnen. Gott macht uns neu und er vergibt uns zu einem Zeitpunkt. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir erkennen, ich bin ein Sünder und ich brauche die Vergebung von Jesus Christus. Aber damit hört die Geschichte nicht auf, sondern damit fängt sie eigentlich erst richtig an. Dann macht Gott einen neuen Menschen aus uns und er sagt, okay, jetzt kann ich an dir wirken. Jetzt kann ich dich gebrauchen und jetzt will ich dich zum Segen setzen für alle Nationen. Gott rettet uns allein aus Gnade, allein durch Glauben. Und er möchte, dass dieser Glauben sich dann auswirkt, dass unser Leben dann wie Israels Leben zum Zeugnis ist für andere. Es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dein Leben. Es gibt einen Gott, der ändern kann. Und all das, was ich vielleicht auch an Problemen aufgestaut habe, die sind dann nicht unbedingt in dem Moment weg. Sie sind vergeben. Aber Gott hilft dann hindurch. Und er ist Pschnuel. Er ist von Angesicht zu Angesicht bei uns. Er ist bei dir und er macht dich neu, wenn du es annimmst. Wie reagierst du? Bist du eher wie Esau, der sagt, ich will den Segen, ich will die Segnung, die Gott mir geben kann, aber ich bin nicht bereit, ihm zu folgen? Oder sagst du, ich habe fertig. Ich habe genug von all den eigenen Wegen, von dem selber durchsetzen, von dem selber manipulieren, versuchen, mit meinen Wegen Erfolg zu haben. Ich komme heute zum Herrn und sage, Herr, du weißt, was für ein Jakob ich war. Du weißt, wie ich gelebt habe. Und ich ringe mit dir. Vergib mir meine Schuld. Mach mich neu. Und vielleicht hast du das schon getan. Lebst du dann als der Neue oder die Neue? Oder machst du es immer noch auf alte Art und Weise? Jakob hat es noch eine Weile versucht, aber er musste erkennen, so komme ich nicht durch. Gott will dich wirklich neu machen. Und er gibt die Gnade dazu. Er macht dich neu. Und er begleitet uns. Er ist bei uns, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wandelst du mit ihm? Wenn du hier bist und du sagst, ich habe immer versucht, meinen eigenen Weg durchzusetzen. Gott bittet heute, hör auf damit. Willst du wie Jakob noch länger als Knecht herumdienen, versuchen, deinen eigenen Weg zu finden? Oder sagst du, Gott, ich komme heute zu dir. Und als Christ lebst du dieses neue Leben. Was hat sich geändert? Woran kann man merken, dass Gott etwas Neues an dir bewirkt hat? Ich möchte das verbieten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diese Geschichte. Ich danke dir, dass du zu Jakob durchgedrungen bist und dass wir uns so häufig darin wiederfinden können. Wir sind abgewichen, wir haben unsere eigenen Dinge gemacht und du rufst zurück. Du hast Jakob zurückgerufen und er durfte dich erleben. Und du hast ihn neu gemacht. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist, der noch nicht neu ist, ich bete, dass sie das nicht länger vor sich hinschieben, dass sie nicht länger versuchen, auf eigenen Wegen durchzukommen. Aber ich bete vor allen Dingen auch für uns, die wir deine Kinder sind, dass wir bereit sind, das, was wir vielleicht auch in der Vergangenheit verkehrt gemacht haben, wo wir Schuld auf uns geladen haben, dass wir tun, was wir können, um das in Ordnung zu bringen. Dass wir um Vergebung bitten, dass wir uns demütigen, dass wir uns als Knechte und nicht als Herren sehen und dass wir bereit sind, deinen Willen zu tun. Du weißt, was das für jeden von uns bedeutet. Und Herr, ich bete, dass wir nicht einfach nur die Geschichte hören und sagen, ja, habe ich gehört, kenne ich, ich mache weiter wie zuvor. Sondern wie du Jakob verändert hast, verändere mich, verändere uns, damit dein Ebenbild, dein Wirken in uns sichtbar wirst, dass du uns neu gemacht hast, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß, wir sind über der Zeit. Ich möchte trotzdem, dass wir noch einmal aufstehen und singen, O Gnade Gottes. Und ich möchte, dass wir uns dieses bewusst machen,